Es hat sich dort natürlich in der Straße nicht viel bewegt. Also es ist weiterhin eine Sackgasse, nicht mal eine Einbahnstraße. Und das hat natürlich Effekte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Investments-Podcasts, die Message, der Investment-Podcast. Hi Uli.
Guten Morgen, Olli.
Und, wie bist du heute da?
Ich bin zu Fuß hier.
Ist der Ölpreis zu teuer geworden?
Ich bin mit dem Auto gefahren, habe hier dann geparkt, habe mir aber die Parkgebühren gespart.
Was erwartest du denn für eine Ölpreisentwicklung über die nächsten Tage und Wochen?
Es kommt natürlich, jetzt kommt so eine BWL-Antwort, kommt drauf an. Ja. Wir haben gestern, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe jetzt eine Überschrift gelesen. Gestern gab es bei meinem Britt Illner die Überschrift Welt im Ölschock, unterschätzt die Regierung die Krise. Das ist natürlich wieder so eine reißerische Überschrift. Aber ich kann es irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe es mal so nonchalant irgendwo gesagt, in Runden damals in Corona haben die Leute Klopapier gehortet und ich verstehe noch nicht, dass die Leute, also ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt hatte letztes Mal, ich war an der Tankstelle und da war jemand, der hat getankt und hatte so zwei kleine Kanister.
Nee, hattest du
nicht. Habe ich nicht erzählt. Hatte so zwei kleine Kanister und dann bin ich da an die andere Zapfsäule und sag so, ist das fürs Auto? Also nee, ist für einen Rasenmähergarten. Ich sag's, ach so, ich dachte, jetzt fangen die Leute an, Benzin zu horten oder Diesel. Weil das wäre für mich eigentlich noch logischer als Klopapier. Aber ja. Gut, also wir werden sehen, wie die Frage ist am Ende, wie lange, das haben wir hier auch schon mal gesagt, wie lange bleibt die Straße geschlossen? Und das ist eine Frage, ich glaube, wir sehen langsam die Effekte. Du hast es ja in Australien, in Asien gehabt, also da hast du verschiedene Länder, die Rationierungen hatten oder wo der Verkauf Literanzahl beschränkt wurde oder. Das heißt, hier in Europa ist es noch weniger der Fall gewesen. Aber ich glaube, man sollte sich darauf einstellen, dass, also erstmal regelt es natürlich der Preis. Jetzt haben wir natürlich die Gegenbewegung durch die Preissenkung für 2 Monate erstmal. Aber es hat sich dort natürlich in der Straße nicht viel bewegt. Also es ist weiterhin eine Sackgasse, nicht mal eine Einbahnstraße. Und das hat natürlich Effekte.
Aber es wird auch so bleiben. Also der Markt scheint ja aktuell noch recht zu haben mit dem Taco-Prinzip. Und wenn wir sehen, wie es aktuell aussieht, scheint Trump ja in keiner guten Verhandlungsposition zu sein.
Das ist eben die Problematik. Wir haben jetzt den Ölpreis, wir sind jetzt wieder bei um die 100 gewesen beim Brent. Year-to-date irgendwie über 70% Anstieg. Und du siehst es, ich habe mir mal so die Forward-Kurven angeguckt. Also du hast letztendlich etwas, dass wir am langen Ende, also wir haben jetzt die Kurven ganz weit hinten raus, sind flacher als vorher, was für mich überhaupt gar keinen Sinn macht. Es sei denn, man geht eigentlich von einer totalen Demand Destruction aus, also dass du einfach sagst, aufgrund dieser Veränderung, und das wird natürlich Folgen haben, dass man das nochmal effizienter macht, nochmal diese Abhängigkeit davon reduzieren möchte. Die Frage ist, wie weit geht das? Wir haben gestern den Transport Index in den USA deutlich schwächer, also das sollte eigentlich auch ein Vorbote sein. Jeremy Grantham hat es mal so schön gesagt, jeder hohe Ölpreisschock hat eigentlich immer zu einer Rezession geführt. Also es wäre verwunderlich, wenn es diesmal in den USA anders wäre. Und das hat der Aktienmarkt in meinen Augen nicht eingepreist. Also wir haben gleichwohl natürlich sehr hohe Earnings, also die Earnings Season ist sehr gut, komme ich aber später drauf. Aber ich sag mal, der Chef vom Energieversorger E.ON hat gesagt, also sie rechnen mit langfristigen höheren Strom- und Gaspreisen, dass das sich einfach länger halten wird. Und ich meine, das ist ja auch logisch, weil wir auch darüber gesprochen haben in der letzten Folge oder vorletzten Folge schon. Die Lager werden jetzt leerer gemacht. Wir haben die USA auch, die von den strategischen Reserven gestern nochmal was freigegeben hat. Aber das sind natürlich alles Sachen, das dämpft jetzt diese Effekte. Aber du kannst ja davon ausgehen, dass diese Lager, so wie die Gasspeicher in Europa, die strategischen Ölreserven, das muss ja auch alles wieder aufgefüllt werden.
Ja. Und was wir jetzt sehen, ist, dass Inflationsängste wieder zurückkommen.
Inflationsängste kommen zurück. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass du einfach den Effekt hast. Also wir haben zwei Effekte. Du hast einmal diese Inflationssorge in Europa natürlich oder gerade Deutschland auch das Thema Stagflation. Also wir haben jetzt das Wachstum von 1 auf 1,5% runtergenommen von den Experten. Wir werden sehen. Und das ist ja die Frage, wie geht's weiter? Und ich sag mal, jeder Euro, den du jetzt nicht dafür ausgeben kannst, der halt in die Energieversorgung fließt, ob es Gas, Strom oder sonst was ist, den gibst du für was anderes nicht aus. Dazu kommt natürlich auch bei Firmen höhere Ausgaben, Margen niedriger. das ist eine Schwierigkeit. Ich habe noch einen ganz interessanten, die Dallas Fed hat einen Energiesurvey, kam gerade gestern raus. Die haben also Energieunternehmen gefragt und das ist ganz interessant, weil wenn du siehst, die Erwartungshaltung dieser Energieunternehmen, die natürlich dann eben dementsprechend in den USA disponieren, erhöhe ich die Förderung, soweit das geht oder nicht, da gehen eigentlich 20% auf, dass die Straße vom Hormuz zu normalen Leveln bereits im Mai diesen Jahres wieder ist, aber der Großteil.
Welche Infos haben die dann?
Ja, die haben? Ja, das sind Schätzungen, ich weiß nicht, aber 39% gehen von August aus und 26% vom November, 14% später. Also wenn wir so einen Mittelwert wären, wäre das dann vielleicht so irgendwo Richtung August, wenn man die Befragung jetzt einfach mal so nimmt. Das heißt aber, es wären, wären ja noch 3 weitere Monate, wenn die geschlossen wäre. Und ich glaube, das hat der Markt auch noch nicht verarbeitet, was das heißt. Und man sieht halt, in demselben Umfrage war halt auch, selbst wenn es jetzt zu einer Normalität führt in der Straße von Hormuz, glaubt man, dass es in den nächsten 5 Jahren wieder Probleme gibt. Da gehen die meisten von sehr wahrscheinlich aus. Also das heißt,
dass es gar keine langfristige Lösung geben
wird. Diese Problematik kann uns eben weiter begleiten. Und ich glaube, und das wird auch in der Folge dessen, werden viele Länder gucken, dass die ihre Energieversorgung weiter breiter aufstellen. Ich glaube, Europa hat es nicht ganz geschafft nach der 22er-Erfahrung. Und das wird, glaube ich, zu mehr Investitionen, Batteriespeicher, alternative Energien, aber auch in der Versorgungskette, dass man einfach guckt, wie diversifiziere ich meine Lieferanten. Und da werden die USA sicherlich ein gutes Stake haben. Mhm. Und ich glaube, das wird eine große Folge dessen sein. Ne?
Dann nehme ich an, dass der neue Fed-Chef auch einen sehr, sehr schweren Job haben wird. Denn man geht ja bisher davon aus, dass er Zinsen senken darf, beziehungsweise muss. Aber wenn diese Inflationsängste so hoch sind, wird er nicht die Möglichkeit dazu haben, oder?
Es war vielfach erwartet worden, dass er ja in dieses Amt gekommen ist. Das war ja auch so offen kolportiert, dass es so einen Deal gab und dass er dafür ein bisschen gefügiger ist. Er hat sich jetzt erstmal anders positioniert. Und kann er vielleicht auch, USA sind noch mit in der besten Position bei dem Energieschock, weil die halt selber viel Energie haben. Da sind asiatische Länder viel härter getroffen. Und deshalb ist natürlich dort auch diese Wachstumsverlangsamung nicht ganz so stark, obwohl natürlich der Gaspreis im Sinne von Benzin an der Tanke eben schon viele trifft, die auch pendeln. Aber Walsh ist jetzt so, dass er gesagt hat, er hat möchte einen grundlegenden Wechsel im System haben. Also er will diese Inflationsfokussierung will er stärker in den Vordergrund rücken. Also ihr habt ja dieses Dual Mandate, die Fed, einmal diese Geldstabilität und auch Arbeitsmarkt. Er möchte diese Geldstabilität in den Vordergrund rücken. Hat aber auch gleichzeitig, sagt er auch, und das finde ich auch interessant, die Forward Guidance möchte er in der jetzigen Form eigentlich nicht mehr haben. Auch diese Dotplots, also diese regelmäßige Berichterstattung, was da gesehen wird, das möchte er eher abschaffen. Er hat gesagt, diese Fokussierung 2% Inflationsrate im Durchschnitt, das war ein Riesenfehler in der Vergangenheit. Also dass man sagt, man akzeptiert auch höhere Werte. Hat gesagt, nach Corona war das eigentlich der Ausschlag dann für diese Inflation. Und er will eigentlich von diesen jetzigen Inflationsratenstandards wegkommen und möchte da eher getrimmte Durchschnitte und Medianwerte nehmen, wobei man da sagen muss, die sind halt eigentlich eher etwas ungenauer und eigentlich führen die dazu, diesen Inflationsdruck eher zu unterschätzen. Also auch clever, ich sage, ich fokussiere mich mehr auf die Inflation, ändere aber meine Maßstäbe oder meine Yardsticks und kann dann am Ende vielleicht doch dovischer sein, als ich möchte, aber verkauft das anders. Also am Ende des Tages ist immer wieder mal das Thema, trau nur den Statistiken, die du selber gefälscht hast.
Aber ungenauere Daten bedeuten ja auch für ihn mehr Flexibilität.
Genau. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, dass man einfach die System nochmal umstellt. Ich glaube, mittlerweile, wir haben eine sehr, sehr hohe Verschuldung. Wir haben dieses Leistungsbilanzdefizit. Wir haben Haushaltsdefizit. Also jeder merkt es, glaube ich, dass jeder Euro, jeder Dollar weniger wert wird und das wird uns weiter begleiten. Wir haben die riesigen Entitlements, ob hier oder drüben über den Atlantik. Also das System ist einfach total unter Druck und ich glaube, da bleibt das Plädoyer für Sachwerte und für stabile Volkswirtschaften. Du hast es dieses Jahr sehr schön gesehen. Ich habe in der Vergangenheit schon mal bei der Lehrbacher Runde vor Jahren die Norwegen-Krone als attraktiv tituliert, einfach weil wenn ich mir Norwegen als Land angucke und das als Bilanz sehe, habe ich halt ein Land mit dem Ölfonds, was eine Riesenreserve hat, also pro Einwohner zigtausend Euro an Guthaben. In Europa hast du halt pro Einwohner oder in Deutschland eine Riesenverschuldung. Mhm. Und deshalb habe ich nie verstanden, dass die Norwegen-Krone eigentlich nicht stärker ist, weil du auch 90% der Wirtschaft Norwegens hängen halt an der EU. Aber ich habe auf der einen Seite da eine total solide Bilanz und das zahlt sich dieses Jahr auch aus. Also dieses Jahr die Norwegen-Krone gegenüber Euro 8% im Plus. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen. Ich habe immer gesagt, ich verstehe es nicht. Für mich ist die Norwegen-Krone der bessere Euro. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ist natürlich ein enger Markt, was dann auch in Krisenphasen immer zu Themen führt. Aber wenn du dir die reine Bewertung, wenn du die Grundlage, wenn du sagst, ich nehme das Land mal als wie eine Firma und habe eine Bilanz, dann steht Norwegen einfach super sauber da. Das spielt jetzt irgendwann nochmal rein.
Nochmal zurück zur Fed. Erwartest du denn die Zinssenkung noch in diesem Jahr?
Boah, also ich kann mir mittlerweile vorstellen, vielleicht siehst du noch einen 25er-Schritt, aber es kann auch genauso gut in die andere Richtung gehen. Also ich glaube, es ist fahrtabhängig. Wir müssen sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und man kann auch, glaube ich, nicht so viel darüber sagen, denn am Ende, ich sage es nochmal, wie lange bleibt diese Straße geschlossen und wie viele Zweitrunden- und Drittrundeneffekte haben wir? Also ich glaube, wir sind da ja erst am Anfang, denn wenn sich das jetzt heute wieder öffnet und alles wieder so fließt, ist wunderbar. Aber es sieht ja aktuell nicht danach aus. Mhm. Und ich glaube, dass einfach man in so einer Ecke ist, Stand jetzt erachte ich es eigentlich am wahrscheinlichsten, dass es da nochmal einen deutlichen Militärschlag gibt, weil irgendwie man dann sagt, mit wem soll er verhandeln, oder es verhandelt halt keiner, oder beide haben Maximalforderungen, keiner kommt durch. Ich sehe es im Moment noch nicht, wie sich das in Wohlgefallen auflesen soll.
Was bedeutet das denn für den Markt? Wie lange hält der Kapitalmarkt das noch aus, so ruhig zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man sollte, also wir haben jetzt ja, das Interessante ist, du hast gerade die Earnings Season, irgendwie 80% der US-Firmen haben über Erwartungen geliefert. Also du hast halt, der Markt wird halt unterstützt durch diese großen Gewinne, einfach muss man sagen. Also dass man wirklich super positives Gewinnwachstum hat. Du hast weiterhin sehr hohe Aktienrückkäufe. Also das trägt den Markt weiterhin Flows. Die Frage ist ja, wie lange hält das? I don't know. Also die Frage ist, auf der anderen Seite hast du ein Verbrauchervertrauen in den USA, University of Michigan, was auf dem tiefsten Stand seit Erhebung dieser Umfrage ist. Also man sprach ja auch schon mal von der K-shaped Economy. Also du hast die Leute, die eben Assets besitzen. Jetzt der S&P über 7000. Also alles gut. Ich glaube, die größte Gefahr ist, wenn der Aktienmarkt in den USA fällt, dass das eben zu einer Rezessionsverstärkung führen kann. Also ich glaube, die Vermögenswerte spielen da eine riesen Rolle. Denn solange ich da sehe, mein Aktiendepot geht hoch, dann kann ich auch mehr an der Zapfsäule zahlen oder habe Konsum. Ich glaube, das ist dieser Wealth-Effekt ist weiter maßgeblich, der da einfach eine Rolle spielt.
Wir haben ja jetzt eine Aktie, die von der ganzen Welt sehr geliebt wird, die Apple-Aktie, wo es eine große Veränderung gab mit einem neuen CEO. Für dich ein positiver Wechsel? Ja, ein Wechsel, der vielleicht neue Innovationen antreibt?
Ja, interessant ist ja, dass Apple in diesem ganzen KI-Race gar nicht so mitgemacht hat. Ne? Während alle anderen Hyperscaler Milliarden raushauen für diese KI-Thematik, hat Apple sich da sehr, sehr zurückgehalten, was sehr interessant ist. Der neue Chef ist seit 25 Jahren in der Firma, also so ein Eigengewächs, ist glaube ich 50 Jahre alt. Ich kann es nicht sagen, was daraus wird. Apple an sich als Aktie, hast irgendwo eine Free Cashflow Yield von knapp unter 3, Bilanz ist solide. Aber am Ende des Tages PE von 33, also es ist jetzt kein Screaming Buy für mich. Du kriegst auf einer US Treasury, kriegst du eine höhere Rendite. Muss man absehen, die haben das Ökosystem. Ich glaube, vielleicht war es ganz clever, sich bei den KI-Ausgaben ein bisschen zurückzuhalten.
Und am Ende kann man immer noch eine Firma übernehmen, die richtig entwickelt hat.
Ich glaube, man ist da eher vorsichtiger. Aber das ganze Thema KI ist ja jetzt so, dass es eigentlich treibt, dass die Leute eine sehr hohe Erwartung haben, dass man sagt, die Firmen werden effizienter, Margensteigerungen und so weiter. Das kann auch sein. Ich frage mich halt so ein bisschen, sind wir an einem Punkt, wo vielleicht frisst die KI ihren eigenen Erfolg in dem Sinne, weil du hast jetzt heute Morgen die Ankündigung gehabt, Meta und Microsoft wollen Mitarbeiter entlassen, also irgendwie, ich glaube, Meta waren 7% der Belegschaft, sind 23.000 Jobs, die wegfallen. Das sind natürlich alles sehr, sehr gut bezahlte Jobs. Also ich sag mal, wenn wir viel Automatisierung sehen, gerade in diesen White-Collar Jobs, also ob das beim Buchhalter ist, beim Asset Manager und. Ich glaube, dann hast du viele high-paying Jobs, die rausfallen werden. Und das ist natürlich, wenn du dir überlegst, 68% der US-Wirtschaft ist der Konsum. Und das war das alte Ford-Modell. Du bezahlst die Mitarbeiter sehr gut, dann können die auch konsumieren. Also hast du ja so einen positiven Feedback-Loop. Mhm. Wenn natürlich immer mehr gut bezahlte Jobs der Automatisierung von KI zum Opfer fallen, haben wir halt immer mehr Leute, die vielleicht nicht so viel verdienen, die dann aber auch nicht zum Konsum beitragen werden in der Form. Das heißt, vielleicht ist es ein Trugschluss, dass das am Ende zu viel höheren Kursen führt, sondern vielleicht hat das dann so eine negative Spirale auch.
Naja, schlecht für Konsum, schlecht für Arbeitsmarkt, aber dann wieder gut für die Tech-Firmen.
Gut für die Tech-Firmen, aber an anderen Enden auch nicht so gut. Und die Bewertungen dort sind natürlich auch schon sehr hoch.
Ja.
Und da ist natürlich selber, wenn man als Kind des neuen Marktes auch groß geworden ist, also wenn ich mal überlege, ich kann mich halt sehr, sehr gut an die Zeit erinnern, du wahrscheinlich nicht, aber ich habe in diesen Märkten damals schon gehandelt und da kam ja auch, heute ist halt irgendeine Firma, macht AI dran, zack, steigt der Kurs ums X-Fache, das gab es damals schon mal, machst einfach pets.com. Also du siehst schon gewisse Parallelen in diesen Sachen und da ist halt die Intel-Aktie als Beispiel mal, die jetzt auch an den Höchstständen kratzt, wo sie damals war oder die jetzt mittlerweile schon übertroffen hat, glaube ich. Also du siehst dort, damals hatte Intel so 99 ein Enterprise-Value von 400 Milliarden und war bewertet irgendwie mit 15 mal Sales. Jetzt haben wir aktuell ein Enterprise-Value von 350 Milliarden, sind wir bei 6,6 mal Sales, aber eigentlich auch kein großer Free Cashflow. Also deshalb ist für mich die Frage, wie weit sind wir da gelaufen? Wir haben gerade bei den Semiconductors und auch bei den Tech-Indizes sehr, sehr positive Wochen, eigentlich sehr überkauft. Eigentlich schreit es danach, nochmal einen Rücksetzer zu geben. Aber wir werden sehen.
Hast du zu früh Cash aufgebaut?
Ich fühle mich wohl, ich kann gut schlafen. Ich habe das ja hier postuliert, ich habe einiges in Energiewerten und da fühle ich mich auch weiterhin sehr wohl mit, weil das ein guter Hedge ist in der aktuellen Lage. Und man muss balanciert sein. Ich meine, das ist ein langfristiges Game.
Wir haben auch die letzten paar Folgen immer wieder drüber gesprochen, dass die Aktienmärkte in den USA sehr hochgewichtet sind weltweit und dass man vielleicht das Kapital umschichten sollte. Jetzt sehen wir, wie du gerade gesagt hast, die letzten paar Wochen, dass es dort wieder sehr gut funktioniert hat, dass die Kapitalmärkte besonders in den USA, besonders auch im Tech-Bereich wieder sehr gut funktioniert hat. Was machen wir die nächsten Wochen?
Ja, das ist ganz interessant. Also die italienische Notenbank kam jetzt mit einer Studie raus und die haben eigentlich gesagt, so die Italiener haben ziemlich viel Rendite liegen lassen, weil sie Immobilien haben. Und die letzten 20 Jahre real die Immobilien sich gar nicht so gut entwickelt haben. Man hat also ziemlich viel Geld liegen lassen, weil man nicht mehr Aktien hatte. Mhm. Jetzt ist das Italien. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie es in Deutschland ist, weil wir haben viele weder Immobilien noch Aktien oder nur sehr gering. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch gerade vor dem Thema, was ja rententechnisch jetzt diskutiert wurde, dass ja die Rente maximal noch eine Basisabsicherung ist, was jetzt viele verwundert. Der Aufschrei ist groß. Ich glaube, das ist eigentlich keine News und jeder hat es irgendwo doch schon geahnt und gefühlt.
Aber keiner will es glauben.
Keiner will es wahrhaben, das ist das Problem. Aber ich glaube, man muss sich mehr bewegen und Kapitalmärkte und Aktien werden da eine Rolle spielen. Also vielleicht ist auch nach vorne gehend, Österreich hat das vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder wann irgendwann mal eine Reform gemacht, wo mehr in österreichische Aktien investiert worden ist. Und da ist der Markt sehr, sehr deutlich stärker gestiegen. Also ich kann mir hier auch vorstellen, dass wir vielleicht irgendwo in Europa oder auch in Deutschland, gerade mit dem Thema Altersvorsorgedruck, dass wir auch mal Bewegungen sehen, dass man mehr Kapital in die Märkte, auch in die lokalen Märkte irgendwann führt, was dann vielleicht auch mal zu positiven Faktoren führt. Und letztendlich sind ja die Märkte hier in Europa oder auch in Emerging Markets so viel kleiner im Vergleich zu USA. Also wenn ein bisschen was mal aus den USA nachhaltig wegfließt in die Emerging Markets in Europa, sehe ich da auch Chancen. Und deshalb glaube ich, sollte man peu à peu trotzdem gucken, wer sehr übergewichtet ist in den USA, vielleicht das mal ein bisschen weiter zurückführen, sich ein bisschen balancierter aufzustellen, weil die Trades auch immer konzentrierter werden. Auch auf der Rentenseite hast du jetzt immer mehr Hyperscaler, die Schulden aufnehmen, um das AI-Thema zu finanzieren. Also man muss sich selber in Portfoliokonstruktion, glaube ich, fragen, nicht rein Aktie oder Rente oder Jurisdiktion, sondern auch, welche Themen habe ich? Also dass man einfach guckt, denke ich, habe ein diversifiziertes Portfolio und am Ende hängt dann doch alles nur an der KI oder so. Also ich glaube, das ist etwas und da gibt es Chancen auch anderswo. Und ich glaube, da sollte man hinschauen.
Ist auch das deine Message für heute?
Also meine Message ist, weiterhin zu schauen, hat man genug Energie im Portfolio, weil auch die Thematik, wenn das länger dauert und die ganze Sache, also Energie ist auch in den USA, ich glaube, immer noch mit nur etwas über 4% in den Indizes gewichtet. Mhm. Wir brauchen Energie, wir brauchen für KI Energie. Also das ist für mich so das größte Mismatch, wo ich sage, okay, alle glauben an die KI, aber du brauchst dafür Energie. Also dass man einfach guckt, wo soll es denn herkommen? Und anstatt dann die sehr hochbewerteten KI-Ausrüster zu kaufen, kaufe ich vielleicht einfach auch einen Teil mal in soliden, langweiligen, die vielleicht 4-5% Dividendenrendite haben, Energiewerten. Das würde ich im Portfolio machen. Und ansonsten wirklich mich zu fragen, Portfoliokonstruktion, wie bin ich aufgestellt, was für durchschlagende Risiken habe ich? Und dann eben auch das Thema für die Altersvorsorge der italienischen Notenbank da folgen und zu sagen, anstatt nur Time Deposits, also Einlagen zu haben, die Festgeldzinsen bringen, vielleicht auch wirklich mal mittelfristig zu schauen, dort in Aktien zu gehen.
Aber gerade jetzt die Füße noch stillhalten?
Alles peu à peu und Sparpläne lohnen sich da immer, glaube ich.
Klasse. Dann sage ich vielen Dank für deine Einblicke und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.